Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die, wie ich finde, bedenklicherweise wieder Tendenzen hat, das Kollektiv über das Individuum zu stellen. Und Sie erleben das bei allen Facetten der sogenannten Identitätspolitik, wo immer Kollektive, die aufgrund von irgendwelchen mutmaßlichen Wesensmerkmalen gebildet werden, dann die Arbeit abnehmen für das Individuum, was sich einfach da einordnet und dann gar keine Wertungsfragen mehr beantworten muss. Und das finde ich bedenklich. Ich will gerne hier deklarieren, dass ich an das Individuum, das aufgeklärte, mündige Individuum glaube. Und Luxus knüpft am Individuum an. Und deswegen finde ich ihn so interessant. Also wenn Sie die erweiterte Luxusdefinition nehmen, die Sie ja auch eben angedeutet haben, ist das etwas, womit sich zunächst mal das Individuum befasst.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Hallo und guten Tag bei einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Wie in jeder Folge befinden wir uns in Lech am Arlberg. Denn in diesem Podcast werden wir Episode für Episode die Denkansätze, Diskurse und Impulse aufgreifen, die uns die hier in den Lechwelten stattfindenden Veranstaltungen geben. Ich bin Matthias Hofer und dieses Mal hören Sie ein Gespräch, das ich mit einem Mann geführt habe, der nicht nur Autor und Literaturkritiker ist, sondern neben der Philosophie auch Ökonomie studiert hat. Und vielleicht war Philipp Tingler genau deswegen prädestiniert, um beim Philosophikum Lech 2024 am Podium über das Thema Luxus zu reden.
Herr Tingler, Sie sind
also dran. Ich hoffe nicht, dass Sie meinen Vortrag so verstanden haben. Ich hoffe auch nicht, dass Sie ihn so verstanden haben, als würde ich hier eine Apologie des Luxus unternehmen oder als würde ich mich hinstellen und sagen, geht los und kauft teure Sachen, weil die länger halten oder besser sind. Das war gar nicht der Punkt meiner Ausführung. Die Frage, die über meinen Ausführungen schwebte, war, wann kann ich, also es ist immer sehr leicht, Luxus zu moralisieren, beziehungsweise Luxuskonsum zu moralisieren. Und ich wollte einfach mal diese immer sich so leicht anbietenden Argumente ein bisschen hinterfragen und auch zeigen, dass man einfach mit diesen moralistischen Verurteilungen nicht sehr weit kommt. Das war das Anliegen. Und dann darüber hinaus die Frage zu stellen, wann gibt es tatsächlich so etwas wie eine Sinnstiftung? Also in Bezug auf die luxuriösen Hinterlassenschaft der Vergangenheit, finde ich, geht eine inspirierende, bildende und sinnstiftende Wirkung davon aus, dass wir uns immer noch befassen mit zum Beispiel Kunstwerken, die in Auftrag gegeben wurden von Leuten, die sich das leisten konnten. Und fantastische Baudenkmäler, die erschaffen wurden von Leuten, die sich das leisten konnten.
Mit Luxus als Verwegenheit, so auch der Titel seines Vortrags, greift Tingler den Umstand auf, dass in moralisierenden Zeiten Luxus gerne als Störung verstanden wird. Dabei kann für Tingler Luxus ein kleines materialistisches Wunder, ein Wunder der Schönheit und Emanzipation bedeuten.
Ich glaube, das habe ich ja auch versucht so anzudeuten, der sich in materiellem Konsum ausdrückende Luxus ist einfach die sichtbarste Form. Deswegen wird er gerne mit dem Luxus per se als Phänomen gleichgesetzt. Aber natürlich stimmt es, dass es luxuriös ist, wenn man zum Beispiel aufstehen kann, wann man will. Und das ist aber nicht so nach außen sichtbar, wie wenn sie plakativ konsumieren. Und deswegen wird das auch nicht in der Form moralisiert. Insofern würde ich nicht unbedingt von einem falschen Verständnis sprechen, sondern von verschiedenen Facetten und Aspekten von Luxus, die sich dadurch unterscheiden, dass einige einfach sichtbarer sind als andere. Und dann haben Sie noch, das war vorhin eine Debatte noch nach, auch noch Debatte nach der Debatte, dieser Hinweis, dass früher waren ja auch ganz viele Aspekte von Luxus nicht sichtbar, die heute über soziale Medien sichtbar gemacht werden können. Das Beispiel, was ich eben gehört habe, ist zum Beispiel ein luxuriöses Badezimmer. Früher haben das wenig Leute gesehen, so im Durchschnitt. Heute können sie das posten und die ganze Welt kann es sehen. Das heißt, hier findet natürlich auch immer eine Bewegung und Dynamik statt. Aber im Grundsatz verläuft die Grenze immer zwischen sichtbar und nicht sichtbar, beziehungsweise sehr viel schwieriger sichtbar.
Gehen wir vielleicht nochmal zu dem Sichtbaren, zu dem plakativen Luxus. Warum sieht man dem entgegen immer diesen erhobenen Zeigefinger in unseren Zeiten? Was ist da ausschlaggebend für Sie? Was denken Sie?
Also ich glaube, dass dieser sehr sichtbare Konsum oft einlädt zu so moralistischen Kurzschlüssen. Einerseits in Bezug auf die Menschen, die ihn betreiben. Da wird gerne wenn bestimmte Annahmen getroffen, nämlich über die Wichtigkeit von solchen Sachen oder über die Wichtigkeit der Selbstdarstellung. Und das andere, das kam ja während der Debatte auch ein bisschen zum Vorschein, ist die Art und Weise, wie werden solche Sachen produziert. Aber ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Frage der Produktion können Sie auf jeder Ebene von Produkten stellen. Die Frage der Produktion ist ja nichts, womit nur das, was Sie als Luxusprodukte, und dann geht's weiter und weiter. Sie fragen sich dann, was sind Luxusprodukte? Was ist teuer? Was ist unverhältnismäßig? Wenn es langlebige Sachen sind, sind die dann noch teuer? Also was, um es auf den Punkt zu bringen, es ist einfach so, dass wenn Sie sehen, dass jemand plakativ konsumiert, und das sehen Sie ja heute mehr denn je, dann ist das sozusagen immer die größte Einladung, und wirkt offenbar auch provokant und ist die größte Einladung zu einer moralistischen Bewertung, die der Sache, ich drücke das jetzt sehr vorsichtig aus, womöglich nicht immer völlig angemessen ist.
Es ist aber auch vielleicht nicht immer angemessen, so eine Bewertung, aber verständlich, wenn man den Rest der Menschheit betrachtet, der nicht befähigt ist, diesen Lebensstil zu verfolgen.
Ja, aber das ist diese Entweder-Oder-Konstellation, die wir auch schon vorhin in der Debatte hatten. Wie hängt das eine eigentlich mit dem anderen zusammen? Und was bedeutet das? Warum wird es irgendwie als möglicherweise vorwerfbar betrachtet, wenn jemand konsumiert, weil andere Leute das nicht können? Und was soll dann die Schlussfolgerung sein, dass man selbst auch nicht konsumiert und steigt dadurch dann die Wohlfahrt des gesamten Planeten? Oder worum geht's eigentlich? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine sehr plakative Verbindung von Phänomenen, wo man sich mal die Frage stellen muss, wie sind die eigentlich verbunden? Und wer übt eigentlich diese Kritik mit welchem Ziel aus? Warum wird das artikuliert? Oder ist es nicht einfach auch so ein bisschen ein emotionalisierter Reflex, der einfach auch dazu dient, dass man seinen Unwillen artikuliert darüber, dass jemand sich dies und das leisten kann? Ich fand das ganz interessant, dass vorhin, das war auch nach der Debatte, wurde einfach darauf hingewiesen, dass in der ganzen Diskussion der Aspekt von Missgunst eigentlich gar nicht erwähnt worden ist, von Neid und Missgunst. Und der Herr, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, hat gesagt, es ist eben tatsächlich schon so, dass dieser Missgunstaspekt ein Antrieb ist, auch in der Kritik von vermeintlichen, tatsächlichen Luxuskonsum anderer. Und dass es aber verschiedene Möglichkeiten oder, wenn Sie es moderner ausdrücken wollen, Narrative gibt, sozusagen damit umzugehen. Er hat dann darauf verwiesen, dass das in Amerika zum Beispiel eher der Fall ist, dass Leute sich mit dem Erfolg identifizieren und sagen, ja, ich will das auch, ich kann das auch und ich kann das schaffen. Und dass deswegen die Kritik viel weniger stattfindet, weil dieser Abwertungsreflex, der möglicherweise aus einer Art von sich selbst zu kurz gekommen fühlen resultiert, sehr viel kleiner scheint. Ich finde das zumindest bedenkenswert, dass man das auch mal in die Debatte mit einbezieht, wenn man die Frage stellt, mit welcher Motivation wird Kritik am Konsum geäußert? Und was ist eigentlich mit dem Konsum von Ware, die sich sehr viele Leute leisten können? Wie wird die eigentlich hergestellt? Und wie problematisch ist es eigentlich, den Planeten zu überfluten mit Sachen, die exzessiv oder obszön billig sind, das kann man ja auch sagen.
Ja, auf alle Fälle. Lassen wir das mal so stehen und gehen wir vielleicht nochmal zu einer Art Lebensfreude, die auch Luxus vermitteln kann oder das, was Luxus ist, meiner Meinung nach ganz was Individuelles. Und wenn man das zu sehr kollektiv denkt, dann kommt man dann schnell zu solcher Problematik, wo dann Moral eine.
Das stimmt, und ich möchte nur darauf hinweisen, das war mir auch wichtig. Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, die, wie ich finde, bedenklicherweise wieder Tendenzen hat, das Kollektiv über das Individuum zu stellen. Und Sie erleben das bei allen Facetten der sogenannten Identitätspolitik, wo immer Kollektive, die aufgrund von irgendwelchen mutmaßlichen Wesensmerkmalen gebildet werden, dann die Arbeit abnehmen für das Individuum, was sich einfach da einordnet und dann gar keine Wertungsfragen mehr beantworten muss. Und das finde ich bedenklich. Ich will gerne hier deklarieren, dass ich an das Individuum, das aufgeklärte, mündige Individuum glaube. Und Luxus, wie Sie völlig richtig gesagt haben, knüpft am Individuum an. Und deswegen finde ich ihn so interessant. Also wenn Sie die erweiterte Luxusdefinition nehmen, die Sie ja auch eben angedeutet haben, ist das etwas, womit sich zunächst mal das Individuum befasst. Und dieser, ich glaube, unsere Zeit muss sich mehr mit dem Individuum wieder befassen. Das Individuum muss wieder stärker ein Wert sein. Ich durchzogen von einer tiefen Skepsis gegenüber allen kollektivistischen Ansätzen. Weil ich einfach nicht glaube, dass die was Gutes bringen.
Da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, nämlich übers Individuum zur Lebensfreude, die ja nur individuell gespürt werden kann und die aber vielleicht kollektivistisch wirkt, durch wenn man Positives ausstrahlt und Lebensfreude.
Sie geben es weiter,
und, genau. Mhm. Und da wäre meine Frage, würde ich gerne Bezug nehmen auf den österreichischen Philosophen Robert Pfaller, der plädiert für eine Kultur der Lebensfreude, die selbstverständlich den Genuss von schönen Dingen einschließt.
Ja.
Und Luxus kann vielleicht dazu beitragen, das Leben bunter, interessanter zu machen, und die kleinen Freuden des Alltags uns bewusster zu machen. Wie leben Sie denn ganz persönlich Ihren Hang zum Luxus aus?
Wieso wissen Sie überhaupt, dass ich einen Hang zum Luxus habe?
Das Nein, ist das auch ist schon mal so eine Vermutung.
Drastische Unterstellung. Ich finde das, was Herr Pfaller sagt, sehr richtig. Und ich finde, es kommt einfach darauf an, dass man für sich selbst irgendwie sich die Frage stellt. Und das ist ja eigentlich mit dem Luxusphänomen auch verbunden. Wie will ich eigentlich leben? Oder was sind meine Prioritäten? Und ich fand auch Ihr Beispiel von vorhin sehr schön. Wenn Sie sich zum Beispiel das Ziel setzen, ich will eigentlich jeden Tag dann aufstehen, wann ich will. Das ist doch etwas, was Herr Pfaller sofort unterstreichen würde und ich auch. Und Sie können das auch als eine Form von luxuriösem Leben bezeichnen. Aber das hängt auch damit zu tun, das wurde auch vorhin so angedeutet, das fand ich auch sehr gut, dass man einfach mal über sich selbst reflektiert und dass man als Mensch in der Lage sein sollte, von sich selbst einen Schritt zurückzutreten und vielleicht eine Erweiterung der eigenen Autonomie oder eine Überschreitung der bisherigen Grenzen seiner Möglichkeiten erlebt, indem man sich einfach mal diese Fragen stellt, was sind meine Prioritäten? Und dann wird das ganze Luxus-Thema fast ein bisschen zweitrangig, weil es ist dann nicht mehr so interessant für Sie, also für Sie jetzt als allgemein gesprochen als Person, ob das jetzt luxuriös ist oder nicht. Und dann lösen sich ja sowieso alle Zuschreibungen auf von, was ist überhaupt luxuriös und was nicht. Aber Sie können auch, ich finde eben, was Robert Pfaller ja auch meint, ist, es ist auch nichts Vorwerfbares daran, wenn man sich begeistert für irgendeine Sache, für irgendein Ding, wenn man eine Beziehung aufnimmt zu irgendeinem Objekt und wenn man dieses Objekt erwirbt und wenn man irgendwie eine Art hat von resonantem Verhältnis zu diesem Objekt. Es geht ja nicht darum, blind Sachen zu konsumieren, sondern es geht um eine bewusste Aufnahme einer Beziehung zu einem Objekt, die dann auch sich das Leben erweitert. Und dann finde ich eben, es macht keinen Sinn und es bringt niemanden weiter, dann diese Entweder-Oder-Frage zu stellen und zu sagen, ja, aber wie kann man das machen, wenn andere Leute sich das nicht leisten können? Weil das ist keine produktive Fragestellung. Die bringt mich in meiner persönlichen Entwicklung und in meinem Tun nicht weiter. Das ist rein negativ.
Aber das ist immer das Erste, was man hört in diesem Zusammenhang.
Ja, weil es halt so leicht verfügbar ist. Natürlich ist es das Erste, was Sie hören. Es ist ein billiges Argument. Und die billigen Argumente sind ja immer die, die Sie zuerst hören. Natürlich. Und es sorgt auch dafür, dass man als Sprecher dieses Argumentes zunächst mal sich auf ein moralisch vermeintlich hohes Ross setzen. Wer macht das nicht gerne, ja? Aber es ist einfach es ist moralistische Übergriffigkeit, aber kein moralischer Diskurs jetzt im philosophischen Sinne, weil Sie da zu keinem Ergebnis kommen.
Aber um genau solche billigen Argumente zu widerlegen, deshalb sitzen Sie ja hier in Lech. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss. Beim Philosophikum Lech ist das Motto Sand im Getriebe, eine Philosophie der Störung. Ungestört kann man hier in den Bergen Vorarlbergs doch auch sehr gut sein. Passt
deshalb vielleicht auch der Denkvorgang, das Denken liegt ja aller Philosophie zugrunde, besonders gut hierher in die Berge, in diese Umgebung. Was denken Sie? Die nächste Störung.
Ich habe jetzt einfach gewartet, weil die Tür ist aufgegangen und dann wieder zu.
Das ist die nächste Störung.
Genau.
Ja. Sind wir hier wirklich ungestört?
Ja, gerade wo Sie die Frage stellen, erleben Sie, wie es in Lech tatsächlich zugeht. Nämlich, Sie stellen die Ungestörtheit fest und die Tür geht auf.
Aber wir also, sind hier
offen. Das war jetzt die Antwort, wahrscheinlich nicht die Sie hören wollten, aber das ist das, was tatsächlich passiert ist.
Das ist
in Echtzeit, während Sie darüber gesprochen haben.
Und das noch in der Nebensaison und nicht im Winter.
Können Sie mal sehen, ja. Die nächste Frage ist dann, die beantworten dann nächstes Jahr, ist das gut oder schlecht?
Nochmal zurück zur Umgebung. Was macht die Umgebung? Was machen die Berge in Ihrem Kopf, wenn Sie jetzt da raufgehen?
Ich kann nachvollziehen, dass Sie gerne jetzt wahrscheinlich bestimmte Sachen von mir hören möchten. Ich kann Ihnen sagen, es ist hier sehr hübsch und ich komme aus der Schweiz. Deswegen bin ich eigentlich, darf ich sagen, relativ verwöhnt mit Bergpanoramen und idyllischer Landschaft und klarer Bergluft, wo man sich Gedanken machen kann. Insofern bin ich vielleicht jetzt nicht ganz so hingerissen wie gewisse andere Leute, die nicht schon aufgrund ihrer Herkunft, Heimat diese Möglichkeiten haben und kennen.
Ich hatte jetzt gehofft, Sie sagen sowas wie schön hier, aber kennen Sie Lech?
Ja, genau.
Haben Sie nicht gesagt?
Nein, soll ich das noch sagen?
Nein, sage Ihnen ja nicht, was ich sagen soll.
Gut.
Da überlege ich mir noch, ob ich das rausnehme.
Sie können machen, was Sie wollen, ja. Mhm.
Ich sage jetzt mal, danke für das Gespräch.
Es war mir eine Freude.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Man sieht sich immer ein zweites Mal.
Mhm, das stimmt tatsächlich.
Das war die 18. Episode von Denken am Berg. Danke fürs Zuhören. Zu guter Letzt noch der kleine Hinweis. Alle Links zum Philosophikum und weiteren Veranstaltungen in Lech am Arlberg finden Sie in den Shownotes direkt hier in Ihrem Player. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast und lassen Sie uns wissen, ob es Ihnen gefällt und empfehlen Sie uns doch auch gern weiter. Danke. Auf Wiederhören in Lech am Arlberg, wo man so schön ungestört denken kann.
Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.